Ja, das finde ich schön, so viele Leute zu sehen, die Gottes Gnade gefunden hat. Also, wenn man sich dann überlegt, ist dieser Gott, von dem wir reden, real, dann dürft ihr euch die Gesichter merken, die ihr gerade eben gesehen habt, und auf diejenigen zugehen. Ja, wir haben sie schon gesehen, oder euch haben wir gesehen. Angelika, Erika, Paul und Philipp, also die Angelika haben wir auch gesehen, auch wenn sie nicht hier vorne stand. Ihr seid alle da, am Tag eurer Taufe. Und das ist auch gut so. Und wer auch noch da ist, ist der Tag eurer Taufe selbst. Der 30. April 2023 wird in eurem Lebenslauf ab heute einen ganz festen Platz haben. Es ist der Tag, den ihr wirklich feiern könnt. Wir haben das schon gehört aus euren Lebensberichten. Ihr bezeugt durch diese Taufe, wir gehören zu Jesus Christus. Wir werden auf seinen Namen getauft. Wir wissen, wir sind im Gebet persönlich zu ihm gekommen. Und so habt ihr es ja auch bezeugt. Und er hat uns angenommen. Und man könnte sagen, sicher? Ganz sicher. So habt ihr es gesagt. An das, was Jesus in eurem Leben getan hat, möchte ich euch mit einem Bibelvers erinnern, der Grundlage meiner Predigt sein wird. Und es ist ein bekannter Bibelvers, der steht in 2. Korinther 5. Und dort ist es der 15. Vers, den Paulus dort schreibt. 2. Korinther 5, Vers 15. Da ist über Jesus die Rede und es heißt dort, er ist für alle gestorben. Damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ich lese es noch einmal, denn ich werde auf diesen Vers im Laufe der Predigt natürlich eingehen. Er ist für alle gestorben, damit die, welche leben, und das seid ihr und das sind wir, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Dieser Vers beginnt mit einer traurigen Tatsache. Wir haben es gelesen, Jesus ist gestorben. Wir kommen ja von Ostern her. Im Grunde genommen beginnt dieser Vers hier mit Karfreitag. Als Jesus vor den Toren Jerusalems nach einer schrecklichen Hinrichtung sein Leben ausgehaucht hat. Und wenn ihr nachher unter Wasser getaucht werdet, dann werdet ihr euch daran erinnern, dass Jesus gestorben ist. Man hat Jesus dann beerdigt, so wie ihr auch nachher symbolisch in ein Wassergrab gelegt werdet, dann seid ihr nicht mehr da. Jedenfalls für einen kurzen Moment. Unser Bibelvers nennt hier nur die Tatsache, Jesus ist gestorben. Aber die Frage wird an dieser Stelle nicht beantwortet, wofür ist Jesus denn gestorben? Und die Antwort in kurz ist, für dich, für uns, die wir zu ihm gehören. Und das wissen wir, weil Jesus das selbst sagt. Er sagt einmal, der Sohn des Menschen, und damit meint Jesus sich selbst, ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So können wir es lesen in Markus 10. Spannend, habe ich gedacht, als ich das so las, dass Jesus nicht sagt, ich bin geboren worden, sondern er beginnt diesen Satz hier, ich bin gekommen. Die Bibel erklärt uns durch andere Verse, was das heißt. Jesus hat nicht erst angefangen zu existieren, als er geboren wurde. Er hat schon vorher existiert. Und weil er Gott ist, war er schon immer existent. Das berichtet uns die Bibel. Ich weiß, das können wir uns nicht vorstellen, aber Gott wäre auch nicht Gott, wenn wir ihn immer schön in unseren Verstand irgendwo hineinpacken könnten. Das heißt, Jesus ist aus dem Himmel zu uns Menschen gekommen. Das heißt, er hat einen Ort unbeschreiblicher Schönheit, unbeschreiblicher Herrlichkeit verlassen, um auf diese Erde zu kommen. Auf dieser Erde gibt es auch manches Schöne, aber vieles auf dieser Erde ist auch geprägt von Schmerz, ist geprägt von Leid, ist geprägt von Tod. Das bedeutet, Jesus ist aus dieser unbeschreiblichen, atemberaubenden Welt, aus dieser unsichtbaren Welt zu uns in diese sichtbare Welt gekommen, um für uns am Kreuz zu sterben. Und er nennt den Grund. Er sagt, damit mein Leben ein Lösegeld ist für dich. Lösegeld wird gezahlt, wenn jemand gekidnappt wurde, wenn jemand gefangen gehalten wurde. Als die Zeitgenossen des Herrn Jesus das gehört haben, was er hier sagt, da haben sie bei Lösegeld vor allen Dingen an einen Sklaven gedacht, der frei wird, weil jemand anders für ihn den Preis bezahlt. Und weil jemand anders den Preis bezahlt, deshalb kommt der Sklave frei. Ein anderer Autor des Neuen Testamentes erklärt mal im Hebräerbrief in seinem 2. Kapitel das so: Weil wir Menschen Geschöpfe von Fleisch und Blut sind, so ist auch er, Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Und so konnte er durch seinen Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich dem Teufel, und konnte die, die ihr ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht waren, aus ihrer Sklaverei befreien. Der letzte Satz hat es in sich. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Die Aussage ist also, wir als Menschen sind gefangen. Wir sind wie gekidnappt worden. Und wenn die Bibel dann vom Tod redet, wie wir es in diesem Text hier gesehen haben, dann meint sie vor allen Dingen Trennung. Trennung vom Leben. Tote sind vom tatsächlichen Leben getrennt. Wir waren wahrscheinlich schon alle auf einer Beerdigung. Bei einer Beerdigung liegt der Tote im Grab und die Lebenden stehen davor. So ist es in der Regel. Also das heißt, die beiden sind voneinander getrennt. Tod schafft Trennung. Und das nicht nur im physischen Leben. Wir haben auch ein geistliches Leben, mit dem wir in der Lage sind, mit Gott Verbindung aufzunehmen. Aber als Menschen, so sagt es die Bibel, sind wir von Gott getrennt. Wir haben keine Verbindung zu ihm. Und analog dazu nennt das die Bibel eben auch Tod. Es ist nur kein physischer Tod, sondern es ist ein geistlicher Tod. Gedanklich haben wir das manchmal auch in unserer Sprache. Wenn wir ein Handy haben und wir haben keine Verbindung, dann sind wir entweder mal im Funkloch oder wir sagen, das Handy ist tot. Dabei kann es gar nicht tot sein, weil es ein Gegenstand ist. Aber wir machen einfach deutlich, okay, wir haben keine Verbindung. Wir sind getrennt vom Netz. Und geistlicher Tod ist, ich bin getrennt von Gott. Also Jesus kam, weil wir Menschen geistlich tot sind, weil wir keine Verbindung zu Gott haben und weil wir uns diese Verbindung auch nicht erarbeiten können. Und die gute Nachricht ist, ich muss mir diese Verbindung auch nicht erarbeiten. Wir haben das hier gehört, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ich mein Leben als Lösegeld gebe, damit er mich befreit aus den Fängen des geistlichen Todes und mir auch die Angst vor dem physischen Tod nimmt. Das ist eine spannende Frage. Warum habe ich eigentlich Angst vor dem, was nach dem Tod kommt? Das setzt ja der Schreiber des Hebräerbriefes hier voraus. Und die Lebenspraxis zeigt, damit hat er recht. Die meisten Menschen haben Angst vor dem, was nach dem Tod kommt. Und normalerweise haben wir Angst vor dem, was nach dem Tod kommt, weil wir nicht wissen, was nach dem Tod kommt und weil wir Angst haben davor, was uns dann erwartet und weil wir vielleicht innerlich spüren, das könnte was ganz Schreckliches sein, was da auf mich wartet. Das ist eine. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Angst vor dem Tod, weil der Tod uns alles nimmt, woran wir hängen und was wir uns aufgebaut haben. Das ist alles auf einmal weg. Und in diese Gedanken hinein kommt jetzt die Nachricht: Freu dich, Jesus ist gestorben. Und er hat dem Tod tatsächlich die Macht genommen. Auch wenn der Prozess des Sterbens mühsam sein kann, egal ob ich an Jesus glaube oder nicht, der Tod ist für jeden, der mit Jesus unterwegs ist, nicht mehr der große Angstmacher. Ich wünsche dir, dass du das mitnimmst. Von heute Morgen, er ist nicht mehr der große Angstmacher. Das ist die befreiende Botschaft, die mich zum Jubeln bringt. Ich muss nicht mehr getrennt von Gott leben. Ich muss nicht mehr sein Feind werden oder sein. Ich darf sein Kind sein. Deshalb ist Jesus gestorben. Er hat meine Strafe auf sich genommen. Er ist in den Tod gegangen, damit ich mit Gott leben kann. Sein Tod ist die Grundlage dafür, dass ihr neues geistliches Leben habt. Und ihr werdet nachher ein weißes Kleid anhaben oder weiße Kleider. Und damit drückt ihr aus, wir wissen, dass wir zu Jesus gehören. Bei Gott gibt es keine Anklageschrift mehr gegen euch. Wenn man vor Gericht steht und dann öffnet der Richter die Anklageschrift, dass man sagt, nein, dieser Ordner ist leer. Es gibt keine Anklageschrift mehr. In seinen Augen werdet ihr eine so weiße Weste haben, wie ihr nachher weiße Kleider anhabt. Jesus ist gestorben. Und deswegen dürft ihr wissen, mir ist vergeben. Und ich wünsche euch, dass ihr euch nie daran gewöhnt, so, ja, Jesus ist für mich gestorben, so theologische Wahrheit, die ich mal von mir gebe, sondern dass ich sage, ja, so ist es, Jesus ist gestorben, klasse. Nicht, dass er gestorben ist, aber dass meine Schuld vergeben ist, das ist die Grundlage. Das ist eine sehr ausführliche Erklärung jetzt gewesen, zugegebenermaßen zu 2. Korinther 5. Warum ist Jesus gestorben? Und die kurze Antwort war, für dich und für meine Schuld. Prediger machen manchmal Dinge lang, die man auch kurz ausdrücken kann. Aber der zweite Teil dieses Verses, der motiviert auch. Paulus motiviert euch und er motiviert mich, für Jesus zu leben und nicht für mich selbst. Ich möchte das mal mit einem Turnschuh meiner Lieblingsmarke erklären. Das ist also keine Werbung, würde da draufstehen. Also, ich habe hier einen Turnschuh gekauft. Und weil ich den gekauft habe, weil ich den bezahlt habe, deshalb gehört dieser Turnschuh mir. Und es wäre sehr seltsam, wenn der Verkäufer mein Geld genommen hätte, aber mit meinen Turnschuhen durch die Gegend laufen würde. Also würde ich sagen, sorry, da stimmt doch irgendetwas nicht. Angelika und Erika, ihr lasst euch taufen und macht damit deutlich, ich bin erkauft. Da hat jemand für mich bezahlt. Ich gehöre also nicht mehr mir selbst. Ihr seid so gekauft wie dieser Turnschuh, nur war der Preis, den Jesus für euch bezahlt hat, viel, viel höher. Er hat sein Leben für euch gegeben. Das wart ihr Jesus wert. Und deshalb gehört ihr nicht mehr euch selbst. Das ist wie bei diesem Turnschuh, ihr könnt nicht mehr machen, was ihr wollt. Ihr gehört an die Füße eures Herrn. Wenn ich Christ bin, dann gehört mein Leben Jesus. Das heißt, ihm gehört meine Zeit, ihm gehört mein Geld, meine Kraft und meine Zukunftspläne. Das drückt ihr mit der Taufe aus. Ich will über mein Leben nicht mehr selber verfügen, sondern ich lebe nicht mehr für mich selbst. Das ist, was Paulus hier sagt. Das drückt ihr nachher aus, wenn ihr unter Wasser seid. es geht nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr darum, dass ich gesehen werde, sondern es geht um Jesus. Aber ihr habt es schon ausgedrückt, auch durch die Lebensberichte, die ihr hier gesagt habt. Eure alte Natur, das gibt die Bibel euch schriftlich, die wird sich dann wieder zu Wort melden. Euer Egoismus wird sagen, hallo, was ist los mit dir? Wenn ich dir vorher meine egoistischen Gedanken gesagt habe, war deine Antwort immer, super, so machen wir es. Und jetzt? Jetzt denkst du immer wieder darüber nach, was sagt Gott eigentlich zu meinen Gedanken? Und du machst es nicht mehr einfach so, was ich dir diktiere. Und ich merk's doch, dass es dir manchmal schwerfällt, dass du es nicht so machst, wie du es ursprünglich gemacht hast. Wenn ich das ernst nehme, ich gehöre nicht mehr mir selbst, dann bedeutet das in der Regel einen inneren Krieg. Und das bekommt ihr teilweise mit. Rin hat es gesagt, damit seid ihr in guter Gesellschaft, ja. Wir kennen diesen inneren Krieg, aber das bedeutet auch, ich zahle einen Preis. Einen Preis, Jesus nachzufolgen. Dass ich bestimmte Dinge tue oder dass ich bestimmte Dinge nicht mehr tue. Dass ich zum Beispiel auch Dinge, von denen ich weiß, sie sind falsch und ich sie getan habe, dass ich sie bekenne. Das ist ein Preis. Oder dass ich vielleicht auch das Unverständnis aushalten muss, dass andere zu mir sagen, das geht doch nicht, warum machst du das nicht so, wie alle das machen? Gegen den Strom zu schwimmen ist nicht immer einfach. Aber das kann es bedeuten, wenn ich sage, hier, ich als Turnschuh stelle mich meinem Herrn zur Verfügung, damit Jesus mit mir dorthin gehen kann, wohin er mit mir gehen möchte. Und ihr habt es auch gesagt, ich habe es jedenfalls gehört als Wort, durch eure Taufe drückt ihr aus, bei uns, bei mir hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Ich bin gestorben. Es geht nicht um mich, es geht zuerst darum, was Gott durch mich tun will. Aber Paul und Philipp, ihr werdet aus dem Wasser wieder auftauchen. Ja, also hoffe ich doch jedenfalls. Und damit wird symbolisch klar, so wie Jesus auferstanden ist, seid auch ihr auferstanden, um ein neues Leben führen zu können. Ein Leben, das ihr vorher gar nicht führen konntet. Und von diesem neuen Leben redet Jesus in seiner bekanntesten Predigt. Das ist die Predigt auf dem Berg mit dem herrlichen Blick auf den See Genezareth. Da hat er eine Predigt gehalten. Und Jesus macht an diesem Ort seinen Maßstab deutlich. Und er macht deutlich in dieser Predigt, es kommt zuerst auf meine innere Haltung an und nicht auf meine äußere Handlung. Die ist auch wichtig, meine äußere Handlung. Aber er redet vor allen Dingen in dieser Predigt von dieser inneren Haltung. Und Jesus fragt mich, dieser Bergpredigt, sag mal, was bewegt dich innerlich? Oder wenn ich es anders sage, checke dein Denken, Ausrufezeichen. Wenn ich zum Beispiel über den Hans denke, was ist denn das für ein Idiot? Wie kann man nur so bekloppt sein wie der? Dann sagt Jesus in der Bergpredigt, du gehörst ins Feuer der Hölle. Denkst du, hallo, das kann da gar nicht stehen. Aus welcher Bibel liest du denn? Also, wenn du eine Bibel zu Hause hast, dann schlag das mal auf. Matthäus 5, 22. Das sagt Jesus wörtlich. Denkst, boah, das sagt er? Der Bergpredigt? Oder wenn ich über die verheiratete Sophie denke, mit der würde ich gern mal eine Nacht im Bett verbringen, dann sagt Jesus zu mir, du bist ein Ehebrecher. Du hast es ja gar nicht getan, nein, habe ich nicht. Aber du hast es so gedacht. Das ist der Maßstab der Bergpredigt. Und wenn ich denke, hey, den Anton, den kann ich doch nur hassen, dem sollte man seinen Lebensberechtigungsschein entziehen, so wie der sich aufführt. Dann sagt Jesus, weißt du was? Ich gebe dir mal die Challenge. Zeig ihm deine Liebe. Tu ihm Gutes. Völlig egal, wie du dich dabei fühlst. Im Originalton, liebe deinen Feind. Und da merkst du, hey, das kann ich nicht. Das geht normalerweise überhaupt nicht. Weißt du, wie sich das anfühlt? Das fühlt sich an wie so eine Hochsprunglatte. Die ist für mich unerreichbar. Du kannst sie dir ja mal in Gedanken vorstellen, da vorne irgendwo, ja? So nach deiner Leistung, wo ist die Hochsprunglatte, die für mich unerreichbar ist? Und ich kann zu diesem Turnschuh sagen, jetzt beweg dich mal, jetzt spring doch mal über die Latte. Und ihr seid schon lange zu Hause und genießt euren Kaffee und ich stehe immer noch, schreie und der hat sich überhaupt nicht bewegt. Gar nichts, obwohl ich ihn wirklich sehr ernsthaft angesprochen habe, so wie ich das dann kann. Ich finde das spannend, er wird es nicht tun, weil er nicht die Kraft dazu hat. Und auch ihr werdet es immer wieder erleben, Bergpredigt. Also wenn ich das lese, ich kann das nicht. Ich kann das nicht umsetzen in meinem Leben. Und dann gibt es doch immer wieder Leute, die sagen, weißt du, was ich mache? Ich habe die Lösung, ich senke einfach den Maßstab. Und wenn ich den Maßstab senke, dann komme ich darüber. Dann setze ich einfach die Hochsprunglatte etwas tiefer. Das ist aber nicht die Lösung. Lass die Hochsprunglatte da liegen, wo sie ist. Wenn Gott das sagt, dann will er dir die Kraft geben, dass du über diese Hochsprunglatte rüberkommst. Es lohnt sich mal, die Bergpredigt zu lesen unter diesem Aspekt und einfach mal zu schauen, was sagt Jesus denn? Wo liegt denn da die Latte? Weil ich sehr schnell merken, da komme ich nicht drüber. Du sagst, doch, doch, ich bin technisch begabt. Wir machen da Sprungfedern dran. Das ist eine Frage, wie weit die Latte da oben liegt. Du kommst auch damit nicht drüber. Weißt du, was du brauchst? Bei dem zweiten Schuh. Du brauchst nicht die ganzen Ansagen und das Anschreien und das Zusammenreißen und das Anstrengen wird den Schuh nicht bewegen. Was du brauchst, ist einen Fuß. Und zwar einen Fuß dessen, der in der Lage ist, über diese Latte zu springen. Mehr brauchst du gar nicht. Du brauchst nur einen Fuß. Und dieser Fuß wird dann das in dir schaffen, wozu du selber überhaupt nicht in der Lage bist. Das ist die Lösung. Und was meinst du, wenn der Fuß eines Olympia-Hochspring-Siegers da in dir drinsteckt, welche Höhen du überwinden kannst? Das hättest du, als du hier standst, niemals gedacht. Ich möchte es als Bild benutzen, um zu zeigen, was der auferstandene Jesus in euch tun kann. Er will sein Leben durch euch leben. Ihr müsst ihn nur lassen. Wisst ihr, was das Problem von uns Turnschuhen ist? Vielleicht haben manche es schon gesehen. Der Schuh ist vollgestopft. Da kriege ich ja gar keinen Fuß rein, weil er mit vielen anderen Dingen voll ist. Er ist vollgestopft mit unseren Vorstellungen, wie man so als Christ leben sollte und leben kann. Und dann schauen wir zu dieser Hochsprunglatte hoch und dann überlegen wir uns, wie können wir es denn schaffen, da irgendwie hochzukommen. Und dann stehen wir schon jahrelang da und wir probieren immer wieder irgendwelche Ideen aus, aber wenn du mal ehrlich überlegst, sie haben alle nichts gebracht. Uns fehlt die eine Idee, die Gott uns in seinem Wort zeigt und die ihr gleich deutlich machen werdet, wenn ihr aus dem Wasser wieder auftaucht, nämlich Jesus in euch ist hier, der lebendige Fuß, der über die Latte springt. Was mich auch noch hindern kann, über so eine Latte zu springen, ist, ich habe nicht verstanden, was dieser Vers sagt. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich bin vollgestopft von meinen Vorstellungen. Da halte ich dann krampfhaft fest, so muss mein Leben laufen. Und Gott bekommt buchstäblich seinen Fuß nicht in meinen vollgestopften Schuh. Es kann manchmal auch sein, dass ich mit Sünde vollgestopft bin. Da halte ich dran fest. Dann werde ich Gottes Kraft nicht erleben. Das gibt mir Gott sogar schriftlich. Der Apostel Johannes, der sagt mal sinngemäß, wer seiner Selbstsucht hinterherläuft, sich von den Lüsten leiten lässt, die seine Augen sehen und dem Hochmut die Lebenstüre öffnet, der hat die Liebe des Vaters nicht in sich. Die Liebe von Gott, dem Vater, ist eine Liebe, die hat den anderen im Blick. Es ist eine Liebe, die etwas widerspiegelt von Gottes Größe. Ich wünsche euch, dass Gott in seiner Liebe in eurem Leben sichtbar wird, dass ihr nicht vollgestopft seid mit euren eigenen Vorstellungen oder mit dem, was ihr denkt, wie ich als Christ leben muss oder gar mit Sünde, sondern dass eure Sehnsucht ist, Gott soll mich vollstopfen mit seinem Fuß, mit seiner Kraft und seiner Liebe. William Booth war Gründer einer Organisation, die man Heilsarmee nennt. Der war vollgestopft mit Gott. Er war vollgestopft mit Gottes Liebe. Ich habe gehört, konnte es nicht nachprüfen, als er beerdigt wurde, da hat eine Frau, der aus viel Not geholfen hatte, eine Rose auf seinen Sarg gelegt und hat das kommentiert mit dem Satz, er hat einen immer so geliebt. Das war sein Lebenszeugnis. Aber das tut Gott doch nicht nur bei jemandem, der William Booth heißt. Das kann Gott ganz genauso in deinem Leben tun. Wir können uns vollstopfen mit Social Media, Netflix. Sie wäre immer beschäftigt. Eine Unterhaltungsmaschine kann auch ein Sehnsuchtskiller sein, nämlich meine Sehnsucht, Gottes Wirken in meinem Leben zu erleben, seine Liebe zu sehen, wie er sie durch mein Leben transportiert. Mensch, Gott will seinen Fuß in dein Leben packen, damit dein Leben seine Fußspuren hinterlässt. Er will die Kraft seiner Auferstehung in deinem Leben sichtbar werden lassen. Angelika und Erika, ich wünsche euch, dass ihr immer wieder mal fragt, wann habe ich das letzte Mal Gottes Wirken in meinem Leben erlebt? Und ich wünsche euch, dass ihr nicht zu denen gehört, die viel von Jesus reden, so auf der Ebene von theologischen Erkenntnissen, aber sein Wirken nicht erleben. Manchmal kann es auch dran sein zu sagen, Herr, warum ist denn das so, dass ich dein Wirken schon so lange in meinem Alltag nicht erlebt habe? Und vielleicht ist es manchmal gut, sich Zeit zu nehmen, still zu werden vor Gott, meine Bibel zu lesen mit der Sehnsucht, rede, Herr, ich höre. Wenn ich verstanden habe, was Gott zu mir sagt, ist das Geheimnis, oder ist das Geheimnis, wenn ich verstehe, was Gott zu mir sagt, wie ich in meinem Christsein, in meinem Weg mit Jesus Wurzeln bekomme, indem ich nämlich tue, was ich verstehe. Jemand hat mal gesagt, ich habe kein Problem mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe. Ich habe ein Problem mit den Bibelstellen, die ich verstehe. Und ich las letztens die Behauptung, das Tun von dem, was man aus der Bibel erkannt hat, hinkt in der Regel 3 Jahre hinterher. Ja, also das heißt, vor 3 Jahren habe ich erkannt, das möchte Gott von mir und dann dauert es 3 Jahre, bis ich es umsetze in meinem Alltag. Aber Paul und Philipp, bei euch muss das nicht so sein. Ihr müsst nicht immer 3 Jahre warten. Wenn ihr irgendwas erkennt, dann setze ich das um, schreibt mir das schon mal in den Kalender. Stellt euch wie so ein Turnschuh Gott eben zur Verfügung. Das Leben mit Jesus ist spannend. wenn ich ihn wirklich Herr sein lasse und nicht immer wieder rumdiskutiere, Herr, darfst du mich jetzt als Turnschuh gebrauchen oder nicht? Da kann diese Taufe heute Morgen euch eine unheimliche Hilfe sein, zu sagen, Herr, passt mir jetzt eigentlich gar nicht, aber ich habe es bei der Taufe gesagt und daran will ich mich halten und diesen Weg, den will ich gehen. Letzter kurzer Gedanke. Wenn Thomas Müller diesen Turnschuh anzieht, ich weiß halt nicht, welche Schuhgröße er hat, ja, oder Javier Sotomayor, das ist der Weltmeister im Hochsprung, 2,45 Meter, höher als ein Fußballtor, wow, ja. Wenn die so einen Schuh tragen würden, dann könnte ich den für eine Menge Kohle auf eBay versteigern. Der Schuh hätte sich ja gar nicht geändert. Es wäre nur so gewesen, dass Thomas Müller ihn mal angezogen hätte. Aber der Turnschuh ist genau der gleiche. Bei euch, die ihr euch taufen lasst, ist das nicht anders. Dieses Leben des Herrn Jesus, ja, der Fuß in dem Schuh, macht euer Leben wertvoll, weil nämlich euer Leben dann auf den Wegen unterwegs ist, die Gott für euch hat. Und weil ihr dann nicht eure Identität an dem festmachen müsst, was ihr tut, sondern an dem, was Jesus getan hat. Ihr gehört zu ihm und das gibt euch Wert und darüber könnt ihr euch freuen. Äußerlich seid ihr immer noch die gleichen. Also wenn man sich taufen lässt, wird man nicht jünger. Auch die Hautfarbe ändert sich nicht, die Haarfarbe ändert sich nicht. Aber ihr zeigt, was symbolisch bei euch passiert ist. Und daran wollte ich euch heute Morgen erinnern. Er ist für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Zu diesem Leben wünsche ich euch Gottes Segen und sein Gelingen. Amen.